music was my first love, and it will be my last.
Hallo, ich bin wieder da. Willkommen zur zweiten Staffel von Music Was My First Love, die Story meines Lebens. Seit dem Ende der ersten Staffel ist auch in meinem aktuellen Leben viel passiert. Zum einen musste ich mich von dem, was meine Erzählung bei mir selbst ausgelöst hat, erholen, denn das war heftiger, als ich erwartet hätte. Dann habe ich mir eine Erkältung zugezogen, bei der ich einige Tage meine Stimme verloren habe, wortwörtlich. Und zuletzt, vor 3 Wochen, war ich dann noch in der Klinik, weil mein Halswirbel aufgefräst werden musste. Ja, nun gut, das klingt schlimmer, als es ist. Außerdem habe ich ein paar Inlays zwischen eben diese Halswirbel bekommen und jetzt vertraut mein Operateur darauf, dass diese Wirbel auch wieder zusammenwachsen. Ja, schauen wir mal, wie der Kaiser zu sagen pflegte. Wie dem auch sei, ich bin wieder da.
There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing,
everything the traffic will allow.
Oh, where could you have that happy feeling
when you are stealing that extra bar?
Die zweite Staffel führt uns gemeinsam in meine Adoleszenz, die mehr als 10 Jahre brauchen sollte. Augenblicklich befinden wir uns im Ende 1974 und ich bin 15 Jahre alt und fühle mich bereits sehr erwachsen. Es ist auch sonst ein sehr ereignisreiches Jahr. Deutschland wird zum 2. Mal Fußball-Weltmeister. Doof ist dabei nur, dass wir ausgerechnet gegen die DDR das einzige Spiel verlieren. Naja, Schwamm drüber. In Berlin wird der Flughafen Tegel in Betrieb genommen und in Hamburg der Elbtunnel. In München eröffnet IKEA seine erste Filiale in Deutschland. Ja, und passend dazu gewinnen aus Schweden aber den Grand Prix de Eurovision de la Chanson in Brighton. Und die Band startet damit eine Weltkarriere. Musikalisch ist das Ende der Glamrock-Ära eingeläutet. Dafür schwappt die erste Disco-Welle mit Philly Soul über das Land. Noch ahnt niemand, dass knapp 2 Jahre später durch eine weiße Band der Disco-Sound populärer wird als alles bisher seit den Beatles. Was mich angeht, bin ich seit Herbst 1974 in der 10. Klasse der Hauptschule Aretzstraße und arbeite an meiner mittleren Reife. Diese 10. Klasse ist aus meiner Sicht super. Wir sind 20 Schülerinnen und Schüler, genau gesagt 15 Mädels und 5 Jungs. Hat was. Unsere Jungsgarde ist dabei echt Multikulti, auch wenn das zu dieser Zeit niemand so sagen würde. Jedenfalls wären da Francisco Jiménez, unverkennbar ein Spanier, Christos Demiris, Griechenland, Fred van Orso aus den Niederlanden, Peter Leder, der einzige Deutsche, und ich, ein heimatloser Ausländer. Bei der Klassenfahrt zum Anfang des Schuljahres fahren wir in eine Jugendherberge ins mittlerweile berühmt-berüchtigte Ahrtal, genauer nach Altenahr. Ein malerisch gelegenes altes Gebäude in der Nähe der Ahr. Am selben Tag wie wir kommt eine weitere Schulklasse dort an. Die 10. Klasse einer Mädchenrealschule aus Leer in Ostfriesland. Was für ein Schock für unsere Mädels. Denn jetzt liegt der Fokus unserer Aufmerksamkeit, also die der 4 mitgefahrenen Jungs, Fred war da nicht dabei, verständlicherweise bei den neuen Ladies. Und unsere Damen sind not amused, was uns wenig kümmert. Und so baggern wir vier die von unseren Mitschülern zu Beginn des Schuljahres völlig ignorierten fleißig an den Ostfriesinnen rum. Es kommt, wie es kommen muss. Ich freunde mich mit einem der Friesenmädels näher an und wir haben eine tolle Zeit in Altenahr. Antje und ich schreiben uns im Anschluss noch circa ein halbes Jahr. Aber Lehr in Ostfriesland und Aachen im Rheinland, das ist eine Distanz, die zu dieser Zeit einer Beziehung deutliche Grenzen setzt. Ja, wie dem auch sei, in der Woche hatten wir viel Spaß und haben sogar einen Ausflug ins historische Trier gemacht. Ja, also unsere beiden Schulklassen. Wieder zurück in Aachen hat sich der Umgang unserer Klassenkameradin mit uns Jungs jedenfalls deutlich verbessert. Nach dem Motto, Konkurrenz belebt das Geschäft. Im November 1974 fragt mich mein bester Freund Klaus Block dann eines Abends im Barkauf, ob ich nicht Lust habe, mit ihm in einer Talentshow im Tiffany zu singen. Nun ist Singen ja nichts Neues für mich. Ich habe schon im Schulchor des Einhard-Gymnasiums den ersten Sopran gesungen. Das war allerdings vor meinem Stimmbruch. Will heißen, das Singen habe ich nicht verlernt, aber die schwindelerregenden hohen Töne eines Knabensoprans sind für mich mittlerweile unerreichbar. Andererseits liebe ich es, auf der Bühne zu stehen. Insofern ist die Idee sehr verführerisch. Nur, was soll ich da singen? Und so frage ich dann Klaus, was er denn singt. Gut, die Antwort überrascht mich dann wenig. Er holt sich sein Repertoire von seiner Lieblingsband Uriah Heep. Bis zu diesem Zeitpunkt war immer ich der Sänger. Dass Klaus auch singen könnte, auf die Idee bin ich offen gesagt gar nicht gekommen. Klaus, der 2 Jahre älter ist als ich, wurde, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, mein bester Freund. Er lebt wie ich in der Alsenstraße und wir haben uns im Kennedy Park kennengelernt, als mein Vater uns auf der großen Wiese beigebracht hat, wie das mit dem Kurzpassspiel beim Fußball funktioniert. Klaus hat noch eine ältere Schwester und zu der Zeit, als wir Freunde wurden, einen älteren Uli und einen jüngeren Bruder Bernd. Irgendwann kam dann noch der Nachzügler Mike dazu. So wurden wir, Bernd, Tommy, Klaus und ich, zum Nukleus unserer Alsenbande, die im Laufe der Zeit immer größer wurde. Naja, okay, auf jeden Fall ist Klaus 1975 bereits mit der Schule fertig und hat erstmal Elektriker gelernt, also Elektroinstallateur, was aber aus seiner Sicht ein Griff ins Klo war. Jetzt ist er in der Lehre beim Orthopädie-Schuhmacher Deutz. Das macht ihm auch Spaß, aber Singen ist seine Leidenschaft. Also beschließen wir zwei, uns für die Talentshow im Tiffany Orly anzumelden. Ein Entschluss, der uns einige aufregende Jahre bescheren wird. Jetzt brauchen wir jedenfalls erstmal Künstlernamen. Als Klaus und Wolfgang auf die Bühne zu gehen, ist ja wohl kein Thema. Für Klaus ist der Fall klar. Er benennt sich nach dem Sänger von Uriah Heep, David Byron. Also ist er Dave. Für mich ist das nicht ganz so einfach. So ein Allerweltsname wie Andy, Steve oder Billy kommt für mich nicht in Frage. Puh, wer bin ich denn? Schließlich lande ich bei Les Gray, dem Sänger von Mudd. Einer Band, die vor allem in England und Holland gerade extrem erfolgreich ist. Folgerichtig werde ich dann also Les, was ich übrigens später noch bereue. Weil alle denken, mein Namenspate sei Les McKeown von den Bay City Rollers. Ein No-Go! Sänger in so einer Mädchenband, das geht ja gar nicht. Naja, jedenfalls nach der Auswahl des Künstlernamens war auch erstmal klar, woher mein Repertoire kommen wird. Mit Songs wie Tiger Feet, Rocket oder Oh Boy machen Mudd gerade die Charts unsicher. Und das kann ich auch singen. Nachdem diese wichtigen Fragen geklärt sind, machen wir uns also an einem Freitagabend auf Gen Tiffany in der Wirich-Spongard-Straße. Wir haben uns in die extra engen Jeans gezwängt, unsere Hemden sind fast bis zum Bauchnabel offen und mit meinen Plateaustiefeln bin ich mal eben 12 cm größer. Also alles bereit für das Abenteuer Showbiz.
Wenn die Mütter morgens in der Zeitung lesen, dass wir kommen, kriegen die einen Schock. Und sie sagen, oh Tochter, geh da bloß nicht hin. Die spielen auf diesen wilden, animalischen Rock. Die Musik, die die machen, ist chaotisch. Nachher findest du das. Bitte geh da nicht hin, tu mir das nicht an. Es gibt doch heute Abend auch ein schönes Fernsehprogramm. Die Mutter guckt alleine Krimi oder Quiz und die Tochter ist da, wo die Action ist.
Honky Tonky Show und abends noch die Honky Tonky Show.
Da sind wir dann also. Eigentlich dürfte ich ja noch gar nicht rein ins Tiffany, weil Hartab an der Tür strenge Ausweiskontrolle macht und alle unter 18 um 22 Uhr den Laden räumen müssen und ich erst ab 16 überhaupt rein dürfte. Aber als Talent hat man schon Privilegien, was mir absolut gefällt. Einmal in der Tropfsteinhöhle des Tiffany angekommen, führt uns unser Weg direkt zum Heiligtum, der Disc-Jockey-Kanzel. Dort residiert einer der bekanntesten Disc-Jockeys im Großraum Aachen, Ricky D. Die Disc-Jockey-Kanzel ist mit meinem mickrigen Pult und den zwei Plattenspielern im Barkauf gar nicht zu vergleichen. Aber gut, das Barkauf ist auch keine Diskothek, sondern eine Studentenkneipe mit Rockmusik. Neben der Kanzel im Tiffany steht eine von zwei circa 2 Meter hohen Bassreflexboxen. Leute, sowas habe ich noch nie gesehen. Und die Kanzel. Da steht Ricky circa 1 Meter über der Tanzfläche hinter einer 40 cm hohen Plexiglasscheibe, damit keiner was in die Technik kippen kann, wie ich später erfahre. Und die Technik? Nur vom Feinsten. Das Erste, was ich von hier aus sehe, ist das Refox-Studio-Tonbandgerät, das die Show aufzeichnet. Dann gibt es 3 Lenko-Plattenspieler, von denen einer mehr als 1000 Mark kostet. Wahnsinn. Und das Heißeste, Ricky hat sogar eine Jingle-Card-Maschine. Das gibt es sonst in keiner Disco in Aachen. Nicht mal im Scotch Club oder im Pimps No. 1. Jedenfalls stehen wir an diesem Premierenabend an den 3 Stufen, die zur DJ-Kanzel führen und lassen uns die Teilnehmerkarten von Rickys Assistenten geben. Die sind eigentlich ganz übersichtlich. Da steht drauf Name, Künstlername, Alter, Beruf und welche 2 Songs willst du singen. Auf meine Nachfrage sagt mir der Assistent, ich soll bei Alter einfach 18 reinschreiben. Okay, mach ich das. Dann geben wir unsere mitgebrachten Schallplatten ab. Das Tiffany hat zu dieser Zeit einen, ich sage mal, Karaoke-Synthesizer. Was Besseres fällt mir nicht ein. Das ist ein Gerät, das die Liedstimme weitestgehend in den Hintergrund drückt. Mit meinen heutigen Kenntnissen würde ich sagen, das Gerät hat die Stereo-Tracks invertiert und so war dann die Mono-Liedstimme weg. Was noch da ist, sind die Chöre oder Background-Sänger, weil die meist in Stereo aufgenommen werden. So hat mir zumindest ein Tontechniker das Ganze mal erklärt. Wie gesagt, das Teil funktionierte in den meisten Fällen ganz ordentlich, auch wenn die gesamte Tonqualität etwas schlechter war als beim Original. Das Ganze klingt etwa so. Und Sänger ist zu dieser Zeit nur wichtig, dass wir so quasi ein Original-Playback bekommen. Den Effekt hat Ricky vor jeder Show ausgiebig demonstriert, damit das Publikum sich davon überzeugen konnte, dass wir tatsächlich selbst singen und nicht mit Vollplaybacks daherkommen. So, dann heißt es jetzt erstmal abwarten. Erst gegen 22 Uhr beginnt die Talentshow und um uns bei der Stange zu halten, gibt's für jeden Teilnehmer ein paar Getränkegutscheine. Auch wenn die Drinks im Tiffany für mich armen Schüler eigentlich unerschwinglich sind, finde ich die Möglichkeit, Ricky bei der Arbeit auf die Finger zu schauen, seine Musikauswahl nachzuvollziehen und seine Moderation zu verfolgen, tausendmal wertvoller als jeden Getränkegutschein. Gegen 21.30 Uhr beginnen die Kellner dann, die Bühnenelemente auf die Tanzfläche zu schaffen. Da die ganze Tanzfläche gerade mal so groß ist wie drei große Badetücher, eine echte Herausforderung. Jedenfalls haben wir Künstler am Ende eine circa einen halben Meter hohe und 2x3 Meter große Bühne. Das ist absolut ausreichend, um unsere Performance noch ganz am Anfang des langen Schlauchs, den das Tiffany bildet, zu sehen. Der Laden ist vielleicht 5 bis 6 Meter breit und circa 30 Meter lang, also die Diskothek. Das zugehörige Bistro ist dann etwa halb so lang und liegt noch vor dem Diskothekenbereich. Das größte Problem, abgesehen davon, nicht aus Versehen bei der Performance von der Bühne zu fallen, ist der Fakt, dass wir uns mit dem Kopf quasi auf Deckenhöhe befinden. Da das Tiffany, wie bereits erwähnt, wie eine Tropfsteinhöhle designt ist, hängt neben der großen Spiegelkugel auch der ein oder andere Stalaktit in Reichweite unserer Köpfe. Dies wird in den nächsten 2 Jahren unser Spielfeld sein. Kurz vor 22 Uhr startet Ricky dann mit der Show. Ist so ein bisschen wie bei Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade. Da steht der Moderator Ricky mit seinen Infokarten in der Hand und sagt uns Nachwuchssänger an. Einige sind schon quasi alte Hasen und werden dementsprechend anmoderiert. Bei uns Newcomern, also Dave und mir, nimmt sich Ricky die Zeit, uns den Gästen, dem Publikum vorzustellen. An diesem Abend singen Dave und ich jeweils 2 Songs solo. Was ich gesungen habe, weiß ich nicht mehr definitiv, aber ich denke zumindest ein Song davon war Tiger Feet von Mud. Meiner Bühnenperformance, inspiriert von einem Auftritt von Matt in der Tross-Hitparade, kocht der ganze Saal. Insgesamt sind wir, glaube ich, so 6 Kandidaten an diesem Abend. Und ich werde mit meiner sehr energetischen, aber sehr eigenwilligen Performance auf Anhieb 2. in der Publikumsgunst. Mein Freund Dave gewinnt an diesem Abend den Contest. Für uns Gewinner gibt es 1 Flasche Whisky für den Sieger und 1 Flasche Sekt für den 2. Platz. Naja, super, ich trinke zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Alkohol, bin aber stolz wie Oscar über meinen Erfolg. Auch ohne Alkohol, zumindest ich, denn ich bleibe bei meiner Fanta, feiern wir unseren Doppelerfolg bis spät in die Nacht. An diesem Abend hat auch Ricky D. eine Ahnung davon, welches Potenzial in uns 2 Youngstern stecken könnte, wie er mir 2 Jahre später, als ich bereits ein Kollege bin, erzählt. An diesem Abend beginnt ein neuer, aufregender und sehr positiver Abschnitt meines Lebens. Die Auftritte mit Dave eröffnen mir neue Perspektiven. Meine Arbeit als Discjockey tritt in die wirklich professionelle Phase und die erste große Liebe steht vor der Tür. Das ist doch genug Stoff für die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du mich dann wieder begleitest auf der Reise durch mein Leben. Ain't got no trouble in my life. No foolish dream to make me crying.